Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer. Hallo. Weil Ungleichheit und Unterdrückung in ganz großen Teilen auch mit unserem Denken und unserer Vorstellungskraft zu tun haben, deshalb beschäftigt sich die Philosophin Hannah Wallenfels mit dem Spekulativen und dem Cyberfeminismus. Was erstmal ziemlich kryptisch, um nicht zu sagen intergalaktisch klingt, haben wir uns von Hannah Wallenfels höchst selbst erklären lassen hier im Kompressor. Ich habe sie zunächst einmal gefragt, ob sie uns diesen Zusammenhang zwischen Vorstellungskraft und Realität vielleicht noch einmal mit Beispielen verdeutlichen kann.
Ja, ich glaube, ich würde es vielleicht einfach erst einmal kurz umdrehen. Ich glaube, dass viele Unterdrückungsverhältnisse nur deshalb bestehen bleiben, weil unsere Vorstellungskraft kontrolliert wird durch die uns vorgegebenen Räume der Spekulation, also der möglichen Träume, möglichen Entwicklungen. Wenn ich immer wieder in allen Büchern, allen Serien, allen Filmen vorgelebt bekomme, dass ein glückliches Leben nur mit Lohnarbeit, einer romantischen, möglichst Zweierbeziehung und Kernfamilie möglich ist und ich als Frau nebenbei bitte auch noch Kinder kriegen und Care-Arbeit leisten soll, dann wird die schnell der alleinige Fokus meiner Vorstellung eines guten Lebens. Und andere Möglichkeiten, Gemeinschaft zu gestalten und zu verändern, die werden dann weniger denkbar.
Das heißt, mit den vergrößerten Denkräumen ergeben sich möglicherweise dann auch wirklich automatisch vergrößerte reale Räume. Sie veranstalten regelmäßig ja, Ereignisse, Reihen, Vorträge zu spekulativem Feminismus. Spekulativ, das ist im allgemeinen Sprachgebrauch ja doch auch erstmal fast so eine Abwertung nach dem Motto, das ist doch alles nur spekulativ. Warum lohnt sich dieser Blick trotzdem? Warum ist er für Sie ergiebig? Was meint Speculative Feminism?
In spekulativer Fiktion, das ist vielleicht auch ein Oberbegriff zu spekulativem feministischen Schreiben und gleichzeitig auch der Oberbegriff für ein ganzes Genre aus Science Fiction, aus Fantasy, aus Horror. Und in diesem ganzen Genre finden sich häufig im dystopischen wie auch im utopischen Verarbeitungen der Probleme unserer Zeit und Warnungen oder Vorschläge, wie Gesellschaft ganz anders funktionieren könnte. Und was daran sehr spannend ist, dass im Spekulativen das Verhältnis von Wirklichem zum Möglichen anders gedacht werden kann. Das finde ich sehr ergiebig und das muss auch gar nicht immer abstrakt sein. Ein Beispiel für Trekkies, also für Star Trek Fans, wäre zum Beispiel das Smartphone, das lange bevor es das in echt gab, auf dem TV-Bildschirm in ganz unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten erdacht wurde, zum Kommunizieren, zum Gesundheitsstatus checken. Und ich glaube, dass das halt auch viel größer gilt, dass der Mangel an Ideen, die die Gesellschaft revolutionieren könnten, vielleicht weniger ein Mangel an technologischen Fähigkeiten ist, als ein Mangel an kollektiver Vorstellungskraft. Und da kann Spekulation viel anbieten.
Leuchtet mir sofort ein. Jetzt gibt es in Abgrenzung vielleicht zu diesem Spekulativen auch noch die Disziplin des Cyberfeminism. Wie würden Sie die Denkrichtung denn beschreiben?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil diese beiden Strömungen sind als Kategorien erst einmal gar nicht so klar voneinander zu trennen. Und Cyberfeminismus hat sich lange auch eher darüber definiert, was es alles nicht ist, als nur das, was es ist. Ich würde jetzt grob sagen, dass Cyberfeminismus zunächst einmal eine künstlerische und aktivistische Strömung ist, die in den 90ern mit dem Aufkommen von neuer Technologien, mit dem Internet entstand und da auch erstmal in Abgrenzung zu früheren ökofeministischen Bewegungen. Und der Cyberfeminismus hat sehr explizit den Cyberspace als Möglichkeitsraum entdeckt und relativ begeistert angenommen, um dann aber leider festzustellen, dass das mit der Überwindung von hierarchischen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht ganz so einfach ist und dass auch das Internet eben kein herrschaftsfreier Ort ist.
Das heißt im Grunde also ganz platt, wenn es hier auf der Erde vielleicht keinen idealen Raum gibt, möglicherweise gibt es irgendwo da draußen einen idealen Raum, den man sich so zurechtträumen kann.
Das ist zumindest ein häufiger Ausweg, den Sci-Fi anbietet.
Jetzt gibt es zwei Vertreterinnen, die vielleicht ganz gut illustrieren, was jeweils gemeint und gedacht wird. Octavia E. Butler und Donna Haraway sind Protagonistinnen, die Sie uns genannt haben. Können Sie uns die beiden kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also ich bin großer Octavia Butler-Fan und ich freue mich riesig, dass Octavia Butler aktuell viel mehr rezipiert wurde, als sie das zu ihren Lebenszeiten je getan wurde. Sie selber ist Science-Fiction-Autorin und jetzt 2020 war sie das erste Mal in den Bestsellerlisten zu finden. Das ist 14 Jahre nach ihrem Tod, 30 bis 40 Jahre nach dem Erscheinen der Bücher. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die Themen, die sie in ihren sehr vielschichtigen, sehr komplexen, sehr handlungsgesteuerten Romanen mit einem ganz tollen Worldbuilding verarbeitet, unglaublich relevante Themen sind. Also das sind Themen von anderen Arten von Verantwortungsbeziehungen, vom Umgang mit Kolonialismus, mit Rassismus, Fragen der sozialen Ungleichheit, Verteilungsfragen, Fragen von ökologischer Nachhaltigkeit. Und daher sind ihre Werke häufig ganz, ganz beängstigend aktuell. In einem Beispiel sogar, ich erzähle das immer ganz gerne, so ganz gruselig aktuell. In einem Buch, in einer Reihe von ihr, der Parabelreihe, hat sie in den 90ern sich die Vereinigten Staaten imaginiert als völlig zerfallene Gesellschaft, die von Verteilungskämpfen dominiert wird und in denen trotzdem aber noch irgendwie Wahlen stattfinden und einer der beiden Kandidaten mit dem Slogan Make America Great Again antritt und auf absolute Unterdrückung und Einfärchung von allen emanzipativen Strömungen
dafür
eintritt.
Das ist ja irre. Müssen wir davon ausgehen, dass Donald Trump das gewusst und gekannt hat?
Ja, man weiß es nicht sogar. Das wirklich Gruselige ist, dass auch der Gegenkandidat, den sie imaginiert, der wird als such an old tired shadow of a man beschrieben.
Okay.
Und die Hoffnung ist dann wirklich nur noch woanders zu finden. Also die schwarze junge Protagonistin sucht die Hoffnung wirklich nicht mehr in der politischen Sphäre, sondern in der Gründung einer anderen Gemeinschaft. Das ist schon sehr spannend.
So viel also zu Octavia E. Butler und Donna Haraway, wenn wir die noch mal kurz uns anschauen.
Ja, Donna Haraway müsste ja eigentlich aus mehreren Gründen genannt werden. Also einmal ist die selber Cyberfeministin oder wird dem zugerechnet. Und sie ist großer Speculative Fiction Fan. Sie ist aber gleichzeitig auch Naturwissenschaftshistorikerin und Philosophin. Ich verkürze das wahrscheinlich, aber ich würde immer sagen, dass mindestens zwei ihrer Konzepte ganz häufig Anwendung finden in guter spekulativer Fiction oder zumindest spekulativer Fiction, die uns sehr interessiert. Das ist einmal die Idee von situiertem Wissen. Das ist die Idee, dass ganz häufig Wissen aus vermeintlich objektiver oder vermeintlich neutraler Perspektive vermittelt wird. Sie nennt das einen göttlichen Trick, wo quasi von oben herab erzählt wird aus einer eben vermeintlich neutralen Position, die dann häufig aber gar nicht so neutral ist, sondern hinter der ein männlicher, weißer, westlicher Blick steht und der das, was er sagt, quasi als universell setzt. Also ein Beispiel hierfür wäre wieder auch das Internet oder Wikipedia, wo wir das Gefühl haben, dass quasi autolos uns ein objektives, neutrales Bild gezeichnet wird. Die meisten Artikel werden aber geschrieben von weißen, männlichen Hacker-Dudes, womit wir auch, was nicht falsch ist, dass das passiert, aber womit wir nur auch eine bestimmte Perspektive und eine bestimmte Auswahl an Wissen angeboten bekommen. Und ich glaube, gute feministische spekulative Fiction gelingt es sehr häufig, uns andere Perspektiven, andere Protagonisten und andere Blickwinkel auch anzubieten. Der andere Punkt ist, dass Haraway ganz häufig uns vorschlägt, dass wir uns mehr auf ein verantwortliches Zusammenleben nicht nur mit dem Menschen, sondern auch mit anderen Spezies fokussieren sollten. Und auch ihr Appell, macht euch verwandt, nicht Babys, ist als quasi ein Aufruf zu anderen Arten von Beziehungen und anderen Arten auch der Beziehung der Sorge.
Ja, interessant und echt enorm aktuell. Hanna Wallenfels, Sie sind jetzt Mitbetreiberin des Zentrums für theoretische Peripherie, die Fragt. Da läuft gerade eine Veranstaltungsreihe zu Speculative Feminism. Und auch wenn Sie ja bescheiden von Peripherie, von Abseitigkeit im Titel sprechen, welche fundamentalen Fragen besprechen Sie in dieser Reihe? Also wie verändert sich vielleicht unser Verständnis von Mensch und Natur, von Körper und Subjekt mit dem Nachdenken im Sinne eines spekulativen Feminismus?
Also bei Defragt, wir funktionieren übrigens als Kollektiv und organisieren auch diese Reihe kollektiv, wird es in den nächsten Monaten Veranstaltungen geben, die sich mit spekulativen Materialitäten, Identitätspolitik, Intersektionalität, Freundschaft und anderen Arten von Beziehungen und Vorstellungen von Reproduktions beschäftigen. Und all diese unterschiedlichen Events eint vielleicht, dass sie unterschiedliche Arten an Gegenerzählungen, unterschiedliche Perspektiven vorschlagen und dass sie gerade diese Binaritäten, die jetzt auch in der Frage vorkamen, also Mensch-Natur zum Beispiel als Binarität, dass sie versuchen, diese Trennung zu unterlaufen.
Ah, okay.
Und etwas, was da zum Beispiel auch vorgeschlagen wird, was auch zum Beispiel die Philosophie jetzt zum Tag der Philosophie bereichern könnte, ist ein anderes Verständnis von Entfremdung. Also Entfremdung wird in der Philosophie ganz häufig negativ gesehen oder als etwas, das es zu überwinden gilt. Umfeld, Entfremdung von der Natur, von Gott, von sich selbst, von der Arbeit. Und gute SF bietet uns häufig an, die Entfremdung von sich selbst oder von Teilen von uns selbst, die gesellschaftlich geprägt sind, zu überwinden und damit auch Raum für etwas Neues und etwas anderes zu schaffen.
Also lauter neue Denkansätze, die Sie unbedingt im Blick behalten sollten. Das Diffrakt-Zentrum finden Sie in Berlin-Schöneberg oder im Netz unter diffrakt.space. Hanna Wallenfels ist Mitbetreiberin des Zentrums für theoretische Peripherie. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Ja, vielen Dank auch.